Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
33 Jahre Gefängnis sind ewig lang. Wenn da 6 Jahre erlassen werden, ist das dann ein gutes Zeichen? Aung San Suu Kyi, eigentliche Regierungschefin von Myanmar, sitzt seit dem Militärputsch vor 2 Jahren in Haft. 33 Jahre. Und jetzt erlässt ihr die Militärregierung eben einen Teil der Strafe. Das sei nur ein Zeichen, um die internationale Gemeinschaft zu beruhigen. So schätzt es der Sprecher der Oppositionsregierung, U Chu So, ein.
That so-called clemency is just a manipulative.
Diese sogenannte Begnadigung ist eine manipulative Geiselstrategie. Es ist ein Spiel mit den Zahlen, ein schmutziger politischer Trick der Militärjunta.
Was die Begnadigung genau bedeutet, das werden wir uns angucken. Das ist eins der Themen heute bei uns im Podcast vom Update am 1. August. Genauso wie Kulis mitnehmen oder eine Rolle Toilettenpapier von der Arbeit. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, ne? Generell muss man aber sagen, das ist gar keine gute Idee.
Im Worst Case kannst du tatsächlich rausgeschmissen werden dafür. Egal, ob es jetzt das Klopapier ist oder ob du vielleicht auch irgendwie eine ausrangierte Tastatur einsteckst, weil die Chefin die doch eh weggeschmissen hätte.
Nova-Reporterin Celine Wegert erzählt euch gleich mehr dazu. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es war von vornherein klar, dass das ein ambitioniertes Ziel ist. 100.000 neue Sozialwohnungen sollte es geben pro Jahr. Genau das hat die Bundesregierung versprochen, um Menschen, die eben wenig Geld zur Verfügung haben, staatlich geförderten Wohnraum anbieten zu können, der relativ günstig ist. Die Realität, wenn wir da mal hinschauen, sieht allerdings anders aus. Gebaut wurden im vergangenen Jahr gerade mal knapp 23.000 Sozialwohnungen. Das hat die Bundesregierung mitgeteilt auf Anfrage der Wohnungspolitik-Expertin der Linken Karen Ley. Der Deutsche Mieterbund hat jetzt reagiert und er fordert mehr Geld, ein Sondervermögen für den Wohnungsbau. Und jetzt sprechen wir drüber mit Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Hallo, Herr Siebenkotten.
Hallo.
Knapp 23.000 neue Sozialwohnungen, das ist ja dann doch deutlich am Ziel vorbei. Wie kann das sein? Was ist Ihre Erklärung?
Ich glaube, dass wir dieses deutliche Verfehlen des Zieles auf mehrere Gründe zurückführen können. Einer ist offensichtlich, dass die Anstrengungen der Bundesregierung nicht ausreichen, wenn man nur ein Viertel dessen schafft, was man eigentlich sich vorgenommen hatte. Ein anderer sind sicherlich die wirtschaftlichen Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Dafür kann die Bundesregierung weniger. Aber selbst wenn der nicht gewesen wäre, hätte man das Ziel deutlich verfehlt.
Jetzt gibt es ja insgesamt weniger Sozialwohnungen in Deutschland. Das weiß man mittlerweile. Der Bestand hat sich in den vergangenen 18 Jahren sogar halbiert. Wie erklären Sie sich das, beziehungsweise andersrum gefragt, was läuft da falsch?
Man muss vielleicht zusätzlich sagen, dass Sozialwohnungen in Deutschland nur für einen bestimmten Zeitraum Sozialwohnungen sind. Mhm. Da gibt es eine Bindungsfrist, die üblicherweise nach 30 Jahren ausläuft. Und wenn vor 30 Jahren deutlich mehr gebaut worden sind als heute, dann heißt das, dass die Zahl der Sozialwohnungen, obwohl 22.000 gebaut worden sind, zurückgegangen ist. Denn die vor 30 Jahren begonnenen Befristungen laufen jetzt aus. Und der Grund dafür ist der, dass es einfach nicht genügend Anstrengungen gegeben hat, sowohl auf der Förderebene als auch auf der Ebene der Förderung von Privaten, die ja auch Sozialwohnungen errichten könnten und es früher auch gemacht haben. Und da hätte sehr viel mehr getan werden müssen. Und wir sollten das jetzt mal zum Anlass nehmen, die derzeitige Situation, und zu sagen, jetzt ist es die Aufgabe des Staates, mit einem Wumms das Ganze anzuschieben und mal richtig in die Offensive zu gehen. Denn wir brauchen deutlich mehr Wohnraum, der bezahlbar ist, wenn man bedenkt, dass in den letzten Jahren jedes Jahr die Bevölkerung in unserem Land gestiegen ist. Wenn gleichzeitig die Anzahl der Sozialwohnungen zurückgeht, ist das ja ein sehr schlechtes Zeichen, denn es gibt viele Menschen, die nur ein schmales Portemonnaie haben und nicht zu den Reichen im Lande gehören.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das müsste jetzt mal offensiv wirklich angegangen werden. Trotzdem nochmal die Nachfrage. Geht es dann darum, wirklich nochmal mehr Geld zu geben? Weil so wie Sie es gerade erklärt haben, habe ich es verstanden, ist es doch dann auch ein strukturelles Problem, oder?
Es ist natürlich so, dass zum Beispiel die Wohnbauförderungsrichtlinien in allen 16 Bundesländern unterschiedlich sind. Mhm. Da ist das eine besser und das andere schlechter. Das eine wird stärker angenommen und das andere schwächer. Insgesamt gesehen aber bin ich der Auffassung, dass ein Sondervermögen, ähnlich wie es für die Verteidigung geschaffen worden ist, auch für den Wohnungsbau angesagt wäre. Ich halte ihn für eines der absoluten Top-Themen, dass in unserem reichen Land die Menschen alle ein Dach über dem Kopf bekommen müssen, auch diejenigen, die hinzukommen und die hinzuziehen. Man sollte bei der Gelegenheit im Übrigen auch mal darauf verweisen, dass wir ja als Deutschland dringend Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Und wenn man denen sagt, ja, ihr könnt hier arbeiten, aber eine Wohnung haben wir leider nicht, dann wird das nicht dazu führen, dass die nach Deutschland kommen.
Trotzdem, wer hat denn dann die größte Verantwortung Ihrer Meinung nach? Also ist es der Bund, sind es die Länder, sind es die Kommunen?
Es sind alle drei. Der Bund ist für Fördermittel zuständig, die Länder sind dafür zuständig, die Fördermittel konkret zu verteilen und die Kommunen müssen sich darum kümmern, dass sozialer Wohnungsbau betrieben wird. Das können die vor Ort am allerbesten. Also insofern sind alle drei staatlichen Ebenen gefragt und es geht nicht darum, dass eine Ebene mit dem Finger auf die andere zeigt, die angeblich nichts oder zu wenig getan hat, sondern die drei müssen sich gemeinschaftlich an einen Tisch setzen, die Ebenen, und sagen, so wollen wir jetzt den Wumms angehen.
Von der Offensive, die es jetzt mal geben müsste, haben Sie ja gerade schon gesprochen. Was würde das denn aus Ihrer Sicht konkret bedeuten? Erklären Sie uns das nochmal zum Schluss. Also damit es wirklich vorwärts geht mit dem, in diesem Fall eben auch sozialen Wohnungsbau.
Es muss für die Investoren, die in den sozialen Wohnungsbau investieren sollen, sich lohnen. Und das gilt sowohl für öffentliche Wohnungsunternehmen wie auch für private. Solche Förderrichtlinien müssen geschaffen werden, die dann beide dazu anreizen zu sagen, ja, da investieren wir jetzt rein. Und das ist keine Spinnerei, sondern das hat es vor 30 Jahren gegeben, da hat das funktioniert.
Herr Siebenkotten, dann danke ich Ihnen sehr fürs Gespräch. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes bei uns in Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf einmal dann doch eine Teilbegnadigung für Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin, de facto Regierungschefin von Myanmar und seit dem Putsch 2021 weggesperrt von der Militärjunta im Land. San Suu Kyi wurde zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt, Isolationshaft. Jetzt will die Militärregierung ihr einen Teil der Haft entlassen. Ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin für die Region, mit Jennifer Johnston. Jennifer, die Militärregierung hat die Haftstrafe überraschend um 6 Jahre verkürzt. Mit welcher Begründung?
Sie hat das nicht direkt begründet, sondern das nur in einen Zusammenhang gesetzt. Und zwar ist heute ein wichtiger buddhistischer Feiertag in Myanmar. Und an solchen Feiertagen sind Massenentlastungen üblich. Das habe ich in den vergangenen Monaten immer wieder beobachtet. Nur dieses Mal mit einer sehr hochrangigen oder der hochrangigsten, berühmtesten politischen Gefangenen, die derzeit in Myanmar im Gefängnis sitzt. Und sie wurde heute zusammen mit mehr als 7000 weiteren Gefangenen begnadigt, beziehungsweise ja eher symbolisch teilbegnadigt.
Also es hängt zusammen mit diesem Feiertag, mit diesem besonderen. Trotzdem nochmal nachgefragt, könnte es auch noch ein anderes Motiv geben?
Es geht darum, ein Signal an die internationale Gemeinschaft zu senden, dass es hier vielleicht doch eine politische Lösung geben könnte, dass man sich bewegt. Aber Beobachter, Experten sagen, das ist einfach eine Farce, das ist nur Kosmetik-Symbolpolitik, weil am Ende bleibt sie ja doch 27 Jahre in Haft, weil ja nur ein Teil ihrer Strafe erlassen wurde.
Was bedeutet das denn dann ganz konkret für Aung San Suu Kyi? Also wir haben ja mitbekommen, sie ist in Isolationshaft. Wird sich daran zum Beispiel was ändern?
Ja, daran hat sich wohl tatsächlich etwas geändert, und zwar schon vor wenigen Tagen. Da wurde sie aus der Isolationshaft, aus der Einzelhaft im Gefängnis in eine Art Hausarrest gebracht, allerdings nicht so wie früher. Sie saß ja schon mal 20 Jahre mit Unterbrechung im Hausarrest, aber in ihren Privaträumen. Diesmal ist sie in einen Hausarrest gebracht worden, in ein Gebäude der Regierung.
Weiß man denn eigentlich, wie es ihr geht, oder gibt es Reaktionen von ihr selbst?
Es gab Gerüchte, dass es ihr nicht gut gehen soll, dass sie krank ist. Dann aus dem Gefängnis, in dem sie jetzt bis vor kurzem in Einzelhaft gesessen hat, wurde das bestritten. Da hieß es würde ihr gut gehen. Das lässt sich ganz schwer sagen derzeit, weil sie tatsächlich 2,5 Jahre komplett von der Außenwelt abgeschnitten war. Sie hat nichts von draußen mitbekommen und die Außenwelt nichts von ihr. Es wurde ein Bild mal aus dem Gerichtssaal von ihr von den Staatsmedien vom Militär verbreitet. Das heißt, man wird erst jetzt in Zukunft sehen können, wenn sie jetzt vielleicht doch eher Kontakt aus dem Hausarrest herausbekommen kann, wie es ihr wirklich geht.
Die Militärregierung, die hat ja gerade gestern noch den Ausnahmezustand in Myanmar um weitere 6 Monate verlängert. Der Ausnahmezustand gilt ja bereits seit 2,5 Jahren, das darf man auch nicht vergessen. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zur Lage im Land?
Erstmal bedeutet diese Verlängerung des Ausnahmezustandes, dass die gesamte Regierungsgewalt erstmal offiziell beim Militär bleibt. Wobei man sagen muss, dass das Militär das Land über diese 2,5 Jahre nicht unter seine Kontrolle bekommen hat. Der Widerstand in der Bevölkerung ist unglaublich groß und ungebrochen, auch über diese 2,5 Jahre, in denen das Militär wahnsinnig gewaltsam gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen ist, gegen jeglichen Widerstand aus der Bevölkerung. Es gibt immer wieder Berichte von schwerster Folter in diesen Gefängnissen. Es gibt immer wieder Berichte von ganzen Familien, die über Nacht aus ihren Häusern verschwinden, weil die Mutter, der Vater oder eins der Kinder sich politisch engagiert in der Opposition, sich kritisch gegen das Militär äußert. Und damit versucht das Militär seit 2,5 Jahren Angst und Schrecken zu verbreiten und den Widerstand zu brechen. Aber das haben sie bis heute tatsächlich nicht geschafft.
Das heißt aber auch, der angestoßene Demokratisierungsprozess, den es ja mal gegeben hat, der ist nach wie vor in weiter Ferne.
Der ist in weiter Ferne. Allerdings muss man auch sagen, es gibt Bestrebungen dahin von Seiten der Opposition. Die Opposition hat eine eigene Parallelregierung aufgebaut. Die Regierung der nationalen Einheit wird die genannt. Und tatsächlich kontrolliert die mittlerweile auch so rund die Hälfte des Staatsgebietes von Myanmar. Sie hat eigene Schulen, baut sie auf, eigene Gerichte, eigene Polizei. Das heißt, da entsteht so ein Staat im Staate in Teilen. Und die Reaktion des Militärs, also die zunehmende Gewalt, die Luftangriffe, aber auch jetzt diese teilweise Begnadigungen sind ja auch ein Zeichen dafür, dass das Militär ja nach neuen Lösungen sucht oder auch nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergehen soll und daher auch eben diesen Ausnahmezustand nochmal verlängert hat.
Dann danke an dich, Jennifer, für die aktuellen Infos. Die Militärregierung in Myanmar erlässt Aung San Suu Kyi einen Teil ihrer Haftstrafe. Wir haben darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, das haben wir alle im Küchenschrank oder im Kühlschrank oder von der Mutti geklaut. Und selbst wenn es nicht das Original ist, wenn ich Tupperbox sage, dann wisst ihr natürlich ganz genau, was gemeint ist. Ne? Diese Plastikdosen, in die man prima Essen reinpacken kann zum Beispiel oder andere Sachen und dann ab in den Kühlschrank oder eben mit zur Uni oder zur Arbeit. Der Konzern, der diese Original Tupperware oder Tupperware macht, der steht allerdings im Moment überhaupt nicht gut da. Der schreibt rote Zahlen, außer die Tupperware-Aktie, die ist innerhalb von einer Woche um 347% angestiegen. What? Woran liegt denn das? Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsfachmann Gregor Lischka kann uns das genauer erklären. Gregor, wie kommt dieser unfassbare Kursanstieg zustande? Ich konnte die Zahl fast gar nicht richtig aussprechen gerade. 347%, irre.
Ich glaube, wenn man es auf 10 Tage betrachtet, ist es sogar noch mehr. Also es ist tatsächlich, wenn man sich den Kurs anschaut, das ist wie eine Rakete, die dann nach oben geht. Ja, letztendlich, wie kommt das zustande? Weil in kurzer Zeit einige Leute ganz viele von diesen Aktien kaufen. Also so eine Nachfrage danach entsteht. Alle wollen plötzlich Tupper-Aktien haben oder zumindest ein paar. Und dann geht auch der Aktienkurs durch die Decke. Und das Besondere ist, eigentlich haben ganz viele professionelle Investoren darauf gewettet, dass die Kurse noch weiter fallen und nicht steigen, wie es jetzt ist. Das ist dann dieses berühmte Shorten, haben vielleicht Leute schon mal gehört. Also man spekuliert darauf, dass die Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt deutlich im Wert fällt. Und wenn das dann der Fall ist, dann hat man als Investor Gewinn gemacht. Nur jetzt ist diesen professionellen Investoren, häufig dann Hedgefonds, kennt man auch schon mal diesen berühmt-berüchtigten Begriff, anscheinend die Tatsache dazwischen gekommen, dass plötzlich ganz viele diese Tupper-Aktien haben wollen, die im Wert steigen und diese Wette auf fallende Kurse schiefgehen könnte.
Aber warum ist jetzt ausgerechnet diese Aktie denn so interessant geworden?
Ja, also Tupper scheint eine Meme-Aktie geworden zu sein. Und das heißt, da machen sich anscheinend Leute wieder mal einen Spaß daraus, mit dieser Aktie zu handeln, die Investoren da ein bisschen zu ärgern und sich dazu dann online auszutauschen, in den einschlägigen Foren Memes zu posten und so weiter. Und da geht es dann auch primär um so einen Entertainment-Faktor, diesen Investoren, Hedgefonds und so weiter auf der Nase rumzutanzen.
Okay, aber wo du jetzt gerade hier mit Meme-Aktie und Spaß sagst, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe das so ähnlich schon mal gehört, nur von einer anderen Aktie. War das nicht so bei GameStop auch?
Genau, also GameStop ist ja so ein amerikanischer, ja, ich sag jetzt mal ganz platt, Computerladen, so eine Handelskette für Computerspiele und so weiter. Und als da die Geschäftszahlen schlechter wurden, haben Investoren auch da darauf gewettet, dass die Aktie noch weiter abfällt. Und da hat dann die Online-Community interveniert, so nach dem Motto, stopp, leg dich nicht mit meinem geliebten GameStop an. Heißt, Leute haben massig GameStop-Aktien gekauft und in der Folge ist die Aktie dann im Wert gestiegen statt gefallen. Und an diesem Beispiel GameStop sieht man vielleicht auch, nicht jede Aktie eignet sich unbedingt für so eine Meme-Aktie. Also es ist schon ein Vorteil, wenn das ein Unternehmen ist, wo man irgendwie eine Emotion mit verbindet. Und sei es jetzt sowas wie Nostalgie, zum Beispiel bei GameStop, ja, da habe ich früher meine Computerspiele gekauft oder jetzt Tupper, kennt jeder, auch bei BlackBerry war das der Fall. Alles solche Meme-Aktien. Und wenn Leute dann sehen, die bösen Spekulanten in Anführungszeichen greifen diesen Schatz an, den ich da irgendwie inhaltlich noch mit verbinde, dann stellen sich da ein paar Leute dahinter und dann entsteht da so ein Hype, ein Social-Media-Hype und dann ist das auch auf einmal so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Das heißt, die Anleger, die an dem Spaß mitmachen, berauschen sich dann quasi daran, dass sie da die bösen Hedgefonds in die Knie zwingen.
Bedeutet, wenn ich das jetzt mal so ableite, die Liebe für Tupper oder Tupperware ist sehr, sehr groß, viele Herzen. Das heißt, das, was da jetzt gerade passiert ist, ist eigentlich eine gute Nachricht fürs Unternehmen.
Nicht wirklich, weil dem Unternehmen bringt es eigentlich in finanzieller Hinsicht gar nicht viel, dass die Aktien jetzt im Wert steigen, weil das Unternehmen hat die Aktien ja in der Vergangenheit mal ausgegeben, um an Geld ranzukommen und damals war aber ja der damalige Wert entscheidend und jetzt sind die Aktien ja schon auf dem Markt und zu welchem Wert jetzt andere Leute damit handeln, das ist für das Unternehmen selbst erstmal halbwegs irrelevant. Die eigentliche finanzielle Gesundheit von Tupper hängt nämlich von seinem Umsatzwachstum, den Gewinnen und so weiter ab. Und das ist halt genau das, was bei Tupper schlecht läuft, weil die setzen immer noch stark auf diesen Direktvertrieb von diesen Produkten, Tupper Party und so weiter. Und dann, als Corona kam, da war das plötzlich nicht mehr möglich. Onlinehandel, E-Commerce ging durch die Decke und haben sozusagen genau diesen Vertriebsweg voll verdrängt oder in den Rand gedrängt. Und das ist dann im Übrigen auch der Grund, warum, wenn man jetzt langfristig auf die Aktie guckt, die enorm an Wert verloren hat. Selbst wenn man jetzt diesen Hype mit einberechnet, diese Aktie war mal vor Corona 30 Euro wert. Und mittlerweile, selbst mit diesem Boost der letzten 10 Tage, dieser enormen Wertsteigerung, auf kurze Sicht, ist sie mittlerweile nur noch 4,75 Euro an Wert. Also selbst mit diesem Hype ist sie enorm im Wert gefallen.
Die Tupperware-Aktie ist zur Meme-Aktie geworden. Was beides ist und woher das kommt, hat euch Gregor Lischka erklärt hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgende Situation. Super stressiger Arbeitstag. Ihr seid 2 Stunden länger im Büro geblieben und ihr schafft's einfach nicht mehr, einkaufen zu gehen. Aber ihr braucht eben unbedingt noch eine Rolle Klopapier, mindestens eine für zu Hause. Ja, was macht ihr jetzt, ne? Einfach schnell aus dem Büro mitnehmen, oder? Ja, ob das okay ist, was von der Arbeit mitgehen zu lassen, damit hat sich unsere Reporterin Celine Wegert heute beschäftigt. Celine, lass uns einfach vielleicht mal bei diesem Beispiel Klopapier bleiben. Kann man da, also wenn es jetzt wirklich, wenn die Not groß ist, kann man einfach eine Rolle mitnehmen?
Nee, das geht leider nicht so einfach, weil du das ja ganz klar für dich privat, für zu Hause mitnehmen würdest. Und wenn dann dein Chef oder deine Chefin das nicht ausdrücklich erlaubt hat, dann wäre das tatsächlich Diebstahl.
Okay, was ist mit Kugelschreiber? Also hat ja wahrscheinlich gefühlt schon mal jeder eingesteckt irgendwie.
Ja, ich vielleicht, möglicherweise, ich sage das jetzt nicht, aber vielleicht auch. Aber hier gilt im Prinzip dieselbe Regel. Es ist trotzdem nicht so einfach wie beim Klopapier tatsächlich. Das hat mir Nele Urban gesagt. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
die Rolle Toilettenpapier, Klopapier würde ich auch strenger behandeln als den Kugelschreiber, weil den Kugelschreiber brauchen sie unter Umständen unterwegs. Die Rolle Klopapier tendenziell eher nicht.
Also beim Kugelschreiber, da kann ich ja dann auch argumentieren, ich brauche den, um vielleicht bei einem Termin draußen auch mal mitzuschreiben und deswegen habe ich den eingesteckt.
Wobei ich gerade gedacht habe, zur Not kann man natürlich immer auch gut eine Rolle Toilettenpapier brauchen, aber okay, dann müssen wir an anderer Stelle nochmal diskutieren. Manchmal gibt es auf der Arbeit ja auch einen Kühlschrank mit Getränken, die sich jeder nehmen kann for free, weiß ich nicht, Cola, O-Saft, ein Wasser oder Hafermilch für einen Kaffee. Kann man das dann auch einstecken für einen Heimweg oder wenn man das zu Hause gerade nicht mehr hat und dann eben sagt so, yo, komm, dann stecke ich es ein?
Nee, das würde ich auch lieber lassen an deiner Stelle. Also auf der Arbeit kannst du das trinken, klar, aber mit nach Hause nehmen wäre nicht okay. Und gerade bei der Hafermilch, da habe ich mich dann gefragt, wie viel ist denn dann okay? Also wenn die Hafermilch for free dasteht, darf ich die dann nur für meinen Kaffee benutzen oder kann ich damit vielleicht dann auch direkt mal mein Müsli machen?
Ja, okay.
Und da sagt die Anwältin, also am besten mal gucken, was so üblich ist. Wenn das Büro jetzt generell Essen for free stellt, dann wird die Hafermilch fürs Müsli wahrscheinlich auch okay sein. Aber wenn das eher nicht so der Fall ist, dann vielleicht die Milch fürs Müsli selber mitbringen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, also streng genommen, wenn ich Toilettenpapier mitnehme, den Kugelschreiber, dann ist das Diebstahl. Was für Konsequenzen drohen mir denn dann? Also wenn ich auf der Arbeit das wirklich ganz bewusst mitgehen lasse?
Also Nele Urban sagt, im Worst Case kannst du tatsächlich rausgeschmissen werden dafür. Egal, ob es jetzt das Klopapier ist oder ob du vielleicht auch irgendwie eine ausrangierte Tastatur einsteckst, weil die Chefin die doch eh weggeschmissen hätte.
Wenn ich ganz klar am Gesetz mich orientiere, dann ist das immer Diebstahl und Diebstahl ist abmahnungsfähig bis hin zur außerordentlichen Kündigung.
Und klar, da muss man jetzt auch immer den Einzelfall sehen, aber wenn man ganz sicher gehen will, dann immer vorher fragen, ob das auch wirklich okay ist, von der Arbeit was für zu Hause mitzunehmen. Denn grundsätzlich ist tatsächlich erstmal alles tabu.
Aber jetzt mal Real Talk, Celine, ne? Also ein Kuli mitnehmen oder was Privates drucken, ganz ehrlich, das hat doch jeder oder jede schon mal gemacht.
Ja, ich meinte ja gerade auch schon, vielleicht kenne ich das.
Eventuell kennst du jemanden.
Ja, möglicherweise für eine Freundin habe ich gefragt. Nee, aber tatsächlich kenne das nicht nur ich. Eine etwas ältere Studie hat gezeigt, dass jeder Vierte schon mal was aus dem Büro hat mitgehen lassen. Und zwar vor allem, das finde ich interessant, Kugelschreiber, Papier und Büroklammern. Also jetzt nicht hier den großen Reichtum, sondern genau sowas. Und das Problem, wenn die Chefin das mitkriegt und nicht so geil findet, dann kann auch ein Kugelschreiber halt echt Ärger geben. Denn das gilt da grundsätzlich, es kommt nicht auf den Wert an, sondern dass man halt einfach am Arbeitsplatz was klaut.
Also das nächste Mal auf jeden Fall vorher nachfragen oder sich eine extrem gute Antwort einfallen lassen, warum man die Hafermilch aus dem Büro für zu Hause arbeitsrelevant, für arbeitsrelevant hält. Celine, danke dir für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieses Gefühl, das ist gerade alles viel, viel zu viel. Ich brauche eigentlich mal eine Pause und am liebsten würde ich einfach den Stecker ziehen. Ich bin mir sehr sicher, dass euch das bekannt vorkommt an der einen oder anderen Stelle. Dann habt ihr ja was gemeinsam und zwar mit Jakob Ellemann-Jensen. Der hat tatsächlich mal auf die Pausetaste gedrückt. Ellemann-Jensen ist dänischer Verteidigungsminister und der hat sich einfach ausgeklinkt auf unbestimmte Zeit. Zu viel Stress, zu viel Arbeit hat ihm auch sein Körper signalisiert. Das war im Januar. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, will er zurückkommen. Wir wollen wissen, wann ist so eine Auszeit denn eine gute Idee und an was solltet ihr dabei denken? Unser Nova-Reporter Stefan Beuting mit den Details.
Das Risiko liegt bei etwa 50%, dass es passiert. Erschöpfung und Stresssymptome verdichten sich zum Burnout. Und dann geht häufig gar nichts mehr.
Vor allen Dingen Männer laufen ja immer weiter, bis sie wirklich an die Wand gelaufen sind.
Helen Heinemann, Expertin für Burnout-Prävention.
So, also dann, es kommt dann, der Zusammenbruch kommt dann gefühlt relativ plötzlich.
Wobei gefühlt in diesem Zusammenhang ein bisschen irreführend ist, weil gerade das ja fehlt, das Gefühl für die eigene Gesundheit. Es ist eben kein Gefühl da, wann ich eine Pause brauche. Und das bringe viele überhaupt erst an diesen Punkt.
Das merken sie nicht, weil sie in diesem Rausch, in diesem Arbeitsrausch sind.
Wenn uns das Leben herausfordert, kommt uns der Körper zu Hilfe. Schüttet Adrenalin aus, Cortisol, Dopamin, Endorphin, erhöht den Blutdruck. Alles Maßnahmen, um uns über kurze und mittlere Distanz sehr agil und leistungsfähig zu machen. Wenn das aber zum Dauerzustand wird und die Pausen fehlen, dann wird es zum Problem.
Zum Stress wird es eigentlich erst dann, wenn ich mich dadurch überfordert fühle.
Nick Rohleder, Professor für Gesundheitspsychologie an der Uni Erlangen, Stressforscher.
Wenn das zu lange dauert oder zu viel gleichzeitig ist, Stichwort Multitasking oder zu viele Störungen dazukommen, dann ist es irgendwann etwas, was zu Stress wird.
Die feine Grenze zwischen gefordert und überfordert, zwischen gesunder Belastbarkeit und Krankheit. ExpertInnen wie Helen Heinemann und Nick Rohleder betonen, wie wichtig Pausen bei dieser Regulation sind, um eben von diesem Rauschzustand runterzukommen, dem Körper Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Allerdings, auch eine Auszeit kann riskant sein.
Das Spannende ist, dass ich in meinen Seminaren öfter Menschen drin habe, die aus einem Sabbatjahr, aus einer Auszeit herauskommen, in den Berufsalltag wieder eingestiegen sind und Berufs- und Familienalltag wieder eingestiegen sind oder auch die aus einer Kur kommen und dann wieder in den Alltag einsteigen und jetzt durch den Alltag völlig überfordert sind.
Auslöser bei Betroffenen war das Gefühl, ich funktioniere nur noch, bin nicht mehr in Kontakt mit mir selbst. Aber wenigstens klappte das mit dem Funktionieren.
Und jetzt kommen die aus diesem Sabbatjahr, aus der Kur, Sabbatjahr kann ja auch so ein Viertel oder ein halbes Jahr sein, kommen die zurück und sind nicht mehr in der Lage, die vielfältigen, komplexen Anforderungen zu bewältigen.
Die Erfahrung zeige, diese großen Auszeiten helfen nur dann, wenn sie genutzt werden, das Leben zu analysieren. Helen Heinemann sagt, wenn es gelingt, das Energieleck aufzuspüren. Ihr Tipp, anstatt spät eine große Auszeit, lieber früh anfangen, und viele kleine in den Tag einbauen.
Das Wichtige wäre tatsächlich, es klingt so banal, sind Pausen, sind Unterbrechungen. Wenn ich die ganze Zeit hoch auf Adrenalin fahre, brauche ich eine Phase, wo das Adrenalin runtergeht und das Cortisol folgt dann. Also ich brauche dann solche Momente. Ich brauche also so einen natürlichen Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung.
Wer raucht, spürt in regelmäßigen Abständen einen Suchtdruck und macht eine Pause. Gläubige können sich seit jeher auf Glocken oder den Muezzin verlassen. Wer weder raucht noch glaubt, der braucht halt Reminder und Routinen für diese lebenswichtigen kleinen Pausen, die dann solche großen Notauszeiten überflüssig machen.
Es geht nicht darum, dauerhaft entspannt zu sein, das ist ja auch langweilig, sondern es geht darum, in einem flexiblen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu kommen.
Und wenn wir dann unseren Rhythmus gefunden haben, die Balance aus Be- und Entlastung, dann sollten wir diese Erfahrung mit anderen teilen.
Wir haben viele Gruppen, wo sich die Männer immer wieder dann einmal im Jahr treffen und erzählen. Weil das kommt noch hinzu, sie merken, es gibt ganz viele andere, auch kluge Menschen, denen es genauso geht. Und die sich jetzt gegenseitig auch unterstützen und sagen, ja, mach weiter.
Wie damit umgehen, wenn es im Job zu viel wird? Stefan Beuting hat erklärt, warum kleine, viele Pausen sinnvoller sind als eine große Auszeit.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.